Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Ich sag's gern nochmal für die, die vielleicht auch neu dabei sind. Bei mir gibt's keine Sommerpause. Es gibt jede Woche einen neuen Talk mit spannenden Menschen aus nahezu aller Welt. Einer davon, dessen Biografie sich schon wie ein Thriller liest, ist Matthias Basanisi.
Guten Tag zusammen, Hallöchen.
Der andere hat den Thriller des Sommers 2024 geschrieben, Benjamin Kors.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Die Frau in der Runde hat ein Buch geschrieben über Menschen, die spannende Meetings wahrmachen. Hallo Nina Bench-Wielander, aka Josie Donovan.
Hallo.
Wir reden da jetzt aber nicht über mich als Host, der sich ja auch bei dieser Ausgabe viel Gedanken gemacht hat über die Zusammenstellung der Runde, sondern wir reden über Matchmaker. Da Benjamin derjenige ist, der beim Fernsehen arbeitet und alles direkt visualisiert, bin ich als erstes mal auf dein Bild gespannt vom Matchmaker.
Das Bild eines Matchmakers, das ist jemand, der, wie sagt man so schön, der das passend macht, also der Sachen, wo man vielleicht gar nicht auf den ersten Augenblick denkt, dass die zusammengehören, der so diesen Kit findet und das, der da so lässig steht in der Mitte und Dinge zusammenbringt als Matchmaker. Das ist so mein Bild.
Mein Bild vom Matchmaker ist eigentlich, ist mir jetzt gerade so aufgepoppt vom geistigen Auge, eine Doku, die ich gesehen habe über eine Matchmakerin, eine Israelin, eine Jüdin, die in London diesem Job nachgeht, professionell und bringt einfach Herrlein und Frau Fräulein zusammen und ist ja so ein bisschen die eine Kultur in der jüdischen Gemeinde und das ist eine Matchmakerin und das ist ihr Beruf und da kommen die Eltern dann ja und sagen, ich habe hier eine Tochter und die braucht einen Mann und auf der anderen Seite ist eine Familie, die sagt, ich habe hier einen Sohn, der braucht noch eine Frau. Und da zwischendrin ist die Matchmakerin. Das ist mein Bild jetzt gerade, so spontan, eines Matchmakers oder einer Matchmakerin.
Genau, also ich glaube, es gibt ja auf der ganzen Welt solche Matchmaker. Ich habe da auf Netflix einmal eine Doku gesehen, die indischstämmige Amerikaner und Inder matcht. Da ist auch ziemlich viel Familie dahinter, ist da mir vorgekommen. Und die Matchmaker, die gab's ja auch in Irland total lange. Und es gibt ja immer noch einen Matchmaker da.
Ist das Religions, also ist es irisch-katholisch oder irisch, also Irland oder Nordirland jetzt bei
dir? Also ich denke, dass die früher überall gegeben hat, aber jetzt dieser Spezielle, der noch praktiziert sozusagen, der ist in Irland an der Westküste, in der Nähe von Galway.
In der Nähe von Galway.
In der Nähe von den Cliffs of Moher.
Ist das so eine Familien, also gibt man das von Generation zu Generation weiter?
Ganz genau, ja. Also die Familie von dem, die macht das schon ewig lange. Also er weiß es sicher, ich glaube 3-4 Generationen und er glaubt, dass es auch noch länger vorher gemacht wurde. Und er selbst, der macht das schon seit 60 Jahren, er ist über 80.
Nicht schlecht.
Also da kennt jedes Single Frau und Single Mann wahrscheinlich auf der Insel.
Ja, das hat sich eben, das hat sich sehr ausgeweitet und das ist im Ganzen ein tolles irisches Dorf, das heißt Bistum Varna und die kommen aus der ganzen Welt dahin. Die haben immer im September ein Matchmaking Festival. Da kommen sie aus Amerika, Japan, China, Kanada, aus Europa, die kommen alle dahin in dieses wirklich kleine Dorf
und feiern
Matchmaking Festival. Ja, das gibt's wirklich. Also ich war da letzten Herbst, das ist einmalig. Und da, das heißt, also er wird ziemlich viele in der Umgebung kennen, denke ich mal, so wie er gewirkt hat. Aber die kommen eben alle auch von extern zu ihm. Und dann gibt's einen Fragebogen und den füllt man aus und dann fängt er an nachzudenken. Wer da wohl passen würde.
Arbeitet er mit elektronischen Medien oder schreibt er sich das noch auf einen Zettel und dann geht er in sich und überlegt oder hat er da so Software?
Nein. Zettel, Stift, Zettel und ja, das war's. Und sein Matchmaking-Buch. Er hat ein bitte in Leder gebundenes Matchmaking-Buch, das von seinem Großvater stammt, das man gar nicht mehr richtig öffnen kann, weil es so zerfallen ist und zerfleddert. Und dort, früher hat er es aufgemacht und alles reingeschrieben. Und jetzt schiebt er einfach so einen ausgedruckten Zettel rein, weil dann auch dann wirkt der Zauber, weil dieses Matchmaking-Buch, das hilft ihm beim Matchmaking. Also es ist einfach super. Es ist echt, ja, es ist das schon, als ob es ein Buch wäre, diese Geschichte.
Krass.
Ja, war, finde ich auch total, total spannend. Also das ist so, steht komplett gegen den Trend sozusagen des schnellen digitalen irgendwie passig machen, so für den Moment, sondern das ist so
genau.
Mit Überlegungen und mit Nachdenken und basiert auf klugen Gedanken. Spannend wäre natürlich irgendwie so eine Statistik, ob es länger hält als andere Dinge. Wie erfolgreich
also,
ist es
damit? Er behauptet tatsächlich, dass 1000 Webpaare verheiratet sind, die er zusammengebracht hat. Lässt sich schwer kontrollieren, aber er behauptet das steif und fest in diesen 60 Jahren, sollen es mehrere tausend gewesen sein.
Ja, die vielleicht mal heiraten, aber wie lange dauert die Heirat?
Ja, müssen was
Benjamin irgendwie meinte, oder?
Ja, ja, aber vielleicht basiert ja auch der Erfolg der Paare dann darauf, dass er noch da ist sozusagen. Also was wäre, wenn er dann nicht mehr da wäre? Es klingt immer so wie jemand, der, es klingt wie so ein Pakt, den die eingehen. Also der öffnet sein Buch, der hat Überlegungen und Gedanken und findet, ist ein Matchmaker, aber es hat natürlich seinen Preis sozusagen. Also so würde man als Geschichtenerzähler weitermachen, es hat seinen Preis und den erfährt man erst ein paar Jahre später, dann steht er wieder vor der Tür mit seinem Buch und sagt, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen oder so.
Nein, also das war, um Himmels Willen, was ich ganz spannend fand damals, ich hatte ihn zu Hause besuchen dürfen, das war echt super, und hat überall Telefonnummern in seiner ganzen Küche, das alles gepflastert mit Telefonnummern, Zeitungsartikeln über ihn, und ich glaube, der wacht öfter auch mal um 3 Uhr nachts auf und dachte ich, ach, den matche ich mit dem, und dann ruft er die Leute einfach an, also ich habe das mitbekommen, er sagt, hey John, yeah, I have a girl for you tonight, 8 p.m. at the bar. Ja, also der sitzt dann da in einer Bar tatsächlich während des Festivals und da kann man dann auch noch diese Fragebögen ausfüllen und dafür bringt er die Leute zusammen. Sagt, yeah, hey, let's dance together. Und es ist alles wunderbar leicht und lustig. Also es hat sicher früher noch einen ernsteren Hintergrund gehabt, weil die Bauern ja wirklich keine Zeit hatten, da Frauen zu suchen sich. Aber inzwischen ist das, hat das so eine wunderbare Leichtigkeit und das fand ich ganz toll.
Ja, klingt toll. Klingt, das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Also ich ziehe auch zurück, dass man damit einen Pakt mit dem Teufel eingeht, sondern wir bleiben bei der Leichtigkeit.
Nein.
Wir bleiben bei der Leichtigkeit.
Ja, und es war so lustig, weil für ihn, also der ist eben über 80, und für ihn zählen eigentlich, für ihn ist wirklich fix zusammen, wenn man verheiratet ist. Also alles andere, egal wie langjährig, wie intensiv, das ist für ihn noch nicht das, was er dann will am Ende. Für ihn zählt die Ehe. Das war sehr spannend.
Also um es kurz festzuhalten, ich hätte es ja auch erst so übersetzt, Matchmaker wie Benjamin, als Netzwerker oder als jemand, der Menschen zusammenbringt. Aber auf Deutsch übersetzt ist es nichts anderes als ein Heiratsvermittler.
Ja, wobei ich finde, dass es die erste Definition von Benjamin wunderbar trifft, weil er hat einfach diese Gabe, Leute ins Gespräch zu bringen. Egal, ob es da amoröse Absichten gibt oder nicht, das habe ich gemerkt, der ist einfach wahnsinnig gut drin, Leute zusammenzubringen. Also ich finde, es passen beide Definitionen wunderbar.
Ich finde es deswegen auch so schön, weil wir im Moment irgendwie die ganze Zeit darüber reden und erleben, dass Menschen eben nicht mehr miteinander kommunizieren, dass der Weg zueinander so wer ist, dass sie einander vorbeireden und so. Und wenn da jemand ist, der uns zusammenbringt auf leichte Weise, man da nicht immer sofort heiraten muss, das wäre dann auch vielleicht ein bisschen viel verlangt. Fand ich das ein schönes Bild, dass wir alle dann mal hinfahren nach Irland in dem Fall und
mit Ring am Finger zurück.
Ja, und kommen zumindest mit Lust auf Kommunikation wieder zurück.
Ja. Ja. Kostet das was? Nimmt da was dafür?
Also das ist auch total lustig, weil das habe ich ihn auch gefragt. Und er hat gesagt, ja, it depends. Also er macht auch das, wenn es ihm gerade danach ist, dann ist es gratis. Manchmal verlangt er 10 Euro, dann wieder 15, aber es ist alles so Pi mal Daumen und ich glaube, mehr als 15 Euro hat er noch nie verlangt.
Tatsächlich?
Ja, also
auch keine Erfolgsbeteiligung oder sowas, oder?
Nein, pro Ehe, ja, 10 Euro, nein, überhaupt nicht, nein. Also der hat einfach wahnsinnig Spaß daran, der ist es Farmer und war früher halt auch Farmer hauptberuflich. Und der mag das einfach. Also der ist auch, wir haben den Sohn dann auch getroffen, ist auch total fit. Also der arbeitet jeden Tag auf dem Bauernhof, setzt sich in diese Matchmaker-Bar bis 12:01 auf Nacht. Also am Abend, das ist wirklich, der ist unglaublich fit. Und der Sohn gibt ihm noch 20 Jahre, 20 gute Jahre.
Fantastisch. Ich war einmal in Galway, aber nur in den typischen irischen Pubs und habe Live-Musik gehört. Ich habe nichts beobachtet von einem Matchmaker irgendwo in einer Ecke an einem Tisch.
Ja, eben, das ist im Tod. Das ist wirklich anscheinend der Letzte in Irland. Alle anderen haben es aufgegeben in den letzten Jahrzehnten. Okay.
Wegen Tinder oder warum?
Gute Frage. Also ich glaube, ich habe da auch ganz kurz mit ihm drüber geredet. Er hat gesagt, die sterben halt auch einfach aus. Da kommt dann niemand nach. Und oder junge Leute, die, dafür ist das jetzt keine wirkliche Option. Berufsoption kann man ja auch gar nicht sagen oder Freizeitoption. Seine Kinder haben es auch schon probiert. Er hat 6 Kinder. Und es ist sicher, einer wird es dann machen.
Okay, also ist das aber unter den oder in der Region da unter den Jungen noch bekannt und beliebt, dass man da hingeht? Jetzt also auch Generation Z oder so?
Also bei diesem Festival, da sind viele Junge gewesen. Ich würde jetzt sagen, keine 15-Jährigen, aber ich würde sagen, so ab 25 auch als durchaus. Und wie gesagt, mein Eindruck war, dass sicher auch noch Paare zusammengebracht werden, aber das ist eben mit dieser Leichtigkeit passiert. Das ist alles nicht tot ernst gemeint, was ich gerne bei den Iren gemerkt habe. Die nehmen das halt alles auch manchmal mit einem Augenzwinkern und machen auch mal einen Scherz und nehmen das alles nicht so ganz tot ernst. Und das fand ich das Schöne, weil ich glaube auch gerade, vielleicht wenn die Fragebögen nicht zusammenpasst, aber durch diese Leichtigkeit passiert auch viel, weil die Menschen einfach sehr offen aufeinander zugehen.
Ja.
Ich wusste ehrlicherweise gar nicht mehr, dass es sowas noch gibt.
Ich auch nicht. Habe ich auch vorher so noch nie gehört, aber das finde ich immer dann am schönsten, wenn man Dinge hat und anhand denen etwas erzählen kann, wo schon die Tatsache, dass es so etwas noch gibt, schon eine Überraschung ist, ist doch schön. Total schön.
Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, wo ich das gehört habe, da war ich hin und weg. Es ist schon ein paar Jahre her. Das gibt's doch nicht. Und eben auch, wie gesagt, dass das noch keiner erzählt hat. Das hat mich so gewundert. Aber es war echt schön. Es hat so viel Spaß gemacht.
Hast du da deinen Mann kennengelernt oder bist du nur auf die Idee für dein Buch gekommen?
Nein, meinen Mann, den kenne ich schon viel länger. Also ich glaube, wir sind seit 12 oder 13 Jahren zusammen. Also ich bin wirklich nicht mit Eigeninteresse hingefahren.
Aber du bist alleine
aber
hingefahren,
wer nicht?
Schon.
Ich habe meine Schwester dabei gehabt.
Ah.
Die hat dann auch diesen Fragebogen ausgefüllt, aber das war jetzt alles eben nicht tot ernst gemeint. Ja.
Okay.
Also das war schon Recherchefokus.
Hast du so einen Fragebogen vor dir liegen? Das wollen wir da jetzt hören. Ob da nur Augenfarbe steht oder Größe oder.
Ja, nein, Größe oder so, das war dann nicht dabei. Das war eher so. Also eine Frage war, das weiß ich noch, would you consider to move to Ireland? Das war eine der Fragen.
Aha.
Also eben, ob man nach Irland ziehen würde. Das war eben
ja, das ist eher so für die Japaner, die dann kommen, ob sie von Tokio nach Galway ziehen würden. Okay.
Und er hat eben auch einmal gesagt, also er macht halt keine Gruppenanfragen, weil anscheinend war mal eine Gruppe Koreanerinnen bei ihm und die wollten halt so 20 vermittelt werden. Die wollten 20 Männer haben. Und da hat er gesagt, nein, also da steigt er aus. Das ist nicht zu viel. Also ich habe den Fragebogen. Da steht eben oben Willie Daly. Das ist sein Name. Und das ist Traditional Renowned Matchmaker. Mit seiner Anschrift. Genau. E-Mail-Adresse benutzt er. Das ist das einzige elektronische. Und dann ist er Date, Name, Date of Birth, die Adresse, dann die Telefonnummer und dann Beruf. Lustigerweise, das Autokennzeichen, keine Ahnung warum, dann eben den Familienstatus, da ist auch eben, ja, also außer verheiratet, alle Optionen offen. Und dann Hobbys, Interests, eben, ob man nach Irland kommen würde. Und dann noch die Personal Preferences for Partner. Und dann muss man noch eben was unterschreiben, dass er eben mit dieser Nummer arbeiten darf und mit dem Namen und ihn weitergeben darf. Und dann steht ganz unten, weil every effort will be made by the service to find a suitable partner, I, Willie Daly, cannot guarantee this.
Der Disclaimer.
mit dem arbeitet er dann und ich habe das lustig gefunden, weil meine Test hat den Spaß selber ausgefüllt. Und dann hat er gesagt, ja, ob sie eben, ob zu ihren Hobbys tanzen gehört. Und hat sie gesagt, ja, nicht unbedingt. Und ich habe doch, first, right, I like to dance. Und er hat gesagt, beim Tanzen kommen die allermeisten zusammen. Das Bus bringt, also er hat ja die Hobbys auch noch diktiert. Es war einfach wunderbar lustig.
Macht er auch gleichgeschlechtliche Paare jetzt aus? Ist er, Moment, jetzt, Irland ist er katholisch dann, ne? Stimmt das? Oder bin ich
ja,
jetzt
katholisch, ja.
Schon, ne?
Also in
Irland sind streng katholisch. Genau,
also ja,
verkuppelt er auch gleichgeschlechtliche Paare?
Das ist eine interessante Frage, das habe ich eigentlich vergessen zu fragen, aber ich glaube schon.
Da ja jeder heiraten kann, das war ja sein Ziel, die Hochzeit, die Eheschließung. Von daher ist
eben.
Das alles.
Ja, das ist ihm
gar nicht
recht egal.
Genau. Ja, je nach wie strikt man halt sich noch an die Religion hält, ja, also eben streng katholisch. Ich weiß nicht, war ja jetzt nur gerade so eine spontane Frage, wenn man das heute.
Das ist eine gute Frage, das habe ich tatsächlich vergessen. Mir wäre das nie eingefallen, dass er das nicht macht, aber er ist mir jetzt auch streng katholisch vorgekommen, weil er hat da schon so Marienstatuen und so da stehen, aber er war es selber auch geschieden. Das ist ja auch lustig.
Ah.
Er ist geschieden, ja. Und versteht sich bestens mit der Ex, aber ja, er sagt für sich selber, wie es halt so oft ist, war es schwierig. Dann
ja, er saß halt immer im Pub bei seiner Arbeit, ne?
Hat ja, gesagt, ja, nicht gerade förderlich.
Die erste Frage hätte ich trotzdem gerne beantwortet. Zum einen vom Deutsch-Franzosen und zum anderen vom Schweiz-Italiener.
Mhm.
Von wegen, würdet ihr nach Irland ziehen? Ich meine, wer im Kosovo war oder im Kongo war, der kann doch auch nach Irland ziehen.
Also jetzt gerade heute und morgen nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ich war vor vielen, vielen Jahren, das war Ende der 90er, öfters mal in Irland für Arbeit. Das ist ein wunderschönes Land. Ja. Und was mir halt so in Erinnerung geblieben ist, ist diese, wie kann man eben sagen, dieses Zusammensein, was die Iren halt zelebrieren, ja. Also man trifft sich halt abends im Pub oder zu Musik, zu Live-Musik. Musik ist ja so unglaublich wichtig, einen großen Stellenwert in Irland und das hat mir wahnsinnig weines. Toll gefallen, muss ich schon sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, da zu leben, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Ja, ja, das schon.
Also ich war tatsächlich noch nie in Irland. Ich müsste auch nicht der Liebe wegen hin, weil ich auch seit vielen Jahren glücklich verheiratet bin. Da würde ich also nicht mehr fündig werden und auch nicht fündig werden müssen. Aber ich stelle es mir super vor, ich würde da hinziehen, ehrlich gesagt. Nicht ganz und gänzlich irgendwie natürlich. Aber also eine gewisse Zeit, irgendwie so ein schönes Schreibstipendium in Galway, wäre ich für zu haben.
Jo. Dass du dann auch noch zum Schreiben kommst und nicht nur im Pub rumhängst, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich bin eher der Typ, der nach dem Schreiben in den Pub geht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber erst in den Pub gehen und dann zu schreiben, es klappt selten, ehrlich gesagt. Nicht nur bei Pubs, auch bei deutschen Kneipen oder französischen Bistros.
Aber Kaffee klappt.
Kaffee klappt super. Kaffee klappt hervorragend. Da dann am besten im Kaffee. Also direkt sitzen bleiben da und dann mit Musik auf dem Ohr und irgendwo in der Ecke. Habe ich heute Morgen das wieder gemacht. Und das klappt dann ganz gut. Aber sobald der Alkohol ins Spiel kommt, wird's schwierig. Bei Lesungen genauso. Es gibt ja Leute, die auf der Bühne immer ein gutes Glas Wein stehen haben. Da wird die Zunge dann doch schwerer, als sie sein sollte, bei mir zumindest.
Auch schon nach einem Glas.
Naja, nicht so, dass man jetzt irgendwie ausfällig wird, aber ich selbst merk's beim Lesen schon. Ich merke selbst, dann stolpert man leicht oder ist so ein leichtes, ab und zu mal nicht viele, mein Gott, das würde wahrscheinlich niemand merken, aber ich merk's und dann lasse ich es immer weg.
Nina, die aufmerksamen Zuhörenden haben's rausgehört. Das klingt ja nicht irisch, wie du sprichst. Das klingt jetzt auch nicht deutsch. Das klingt eher nach Stubaital. Nein, das ist jetzt gestrunzt. Aber
ich bemühe mich so um mein Standarddeutsch, um mein solides.
Klingt nach Österreich.
Genau, aber ich komme aus Österreich, aus Tirol, aus den Tiroler Alpen und wohne da in einem ganz netten, kleinen 1500 Seelenort auf 1000 Metern Seehöhe.
Wie bist du denn ausgerechnet auf Irland gekommen? Ich meine, Berge hast ja genug und schöneres Wetter im Zweifel habt ihr auch.
Da bin ich mir zurzeit nicht ganz sicher, so diesen Sommer. Aber nein, also ich habe es vom Schreiben immer schon gemocht, eigentlich woanders zu sein in den Genannten. Also bei uns ist es echt wunderschön. Also ich kann mir auch in letzter Zeit immer öfter vorstellen, dass ich mal was mache, was in den Alpen spielt, weil es generell ja auch ein super Schauplatz für Dramatik wäre mit diesen ganzen Bergen und so. Da kann ja auch relativ viel passieren, leider, oder auch gut für spannende Bücher. Aber im Kopf, bis jetzt wollte ich eigentlich immer mich lieber irgendwo hinversetzen, wo ich eben nicht jeden Tag sitze. Und ich mag Großbritannien, die britischen Inseln wahnsinnig gern. Mir hat das immer schon gefallen. Und mein erster Roman hat eben Großbritannien gespielt. Und Irland hat mich aber eben eigentlich wegen dieser Matchmaking-Geschichte so gereizt. Und ich habe dann auch immer mehr darüber gelesen und ja, hab dann eben auch gedacht, das ist echt ein toller Ort auch, weil ich habe das Gefühl, in Irland, da kann so noch ein bisschen was Magischeres passieren vielleicht. Also für den jetzt klingt es vielleicht blöd, aber Irland ist für mich sein Land, auch mit diesem Kissing Stone in Blarney bei Bally Castle und so, da ist schon ein bisschen Magie immer mit drin auch. Und auch dieses Matchmaking-Buch, das ist ja alles so nicht ganz greifbar. Und das hat mich wahnsinnig interessiert und mir gut gefallen beim Schreiben.
Hallo? Benjamin, ich dachte, da käme jetzt der Normandie-Einsatz dazu.
Ich wollte gerade sagen und habe noch überlegt, wie gut ich Sie verstehen kann. Ich finde tatsächlich dieses sich wegdenken und dann auch sich wegschreiben, gar nicht, weil man unbedingt weg will von da, wo man sitzt, sondern weil man die Stimmung nutzen will. Ich glaube, darum geht es ja auch ganz viel bei diesen Orten, auch bei denen, die du jetzt mit Irland hast, um so eine Grundstimmung. Und ich merke, dass es nicht immer, aber schon oft eher nordische oder stürmische oder so ein bisschen mehr kantige Orte sind, die genutzt werden. Ich finde Irland ein super, super Krimiland. Kann ich total verstehen. Und ja, weil du es gesagt hast, die Normandie im Kleinen geht in die gleiche Richtung, aber echt nur im Kleinen. Von daher totales Verständnis, sich aus den wunderschönen Alpen auch mal nach Irland zu schreiben.
Bei mir ist es eher so, dass ich fürs Schreiben weggegangen bin, vor eineinhalb Jahren. Einfach, weil ich mich mal absetzen wollte vom üblichen sozialen Umfeld, um nicht immer der Gefahr ausgesetzt zu sein, dann, wie man es halt, wie es dann so ist, wenn man Jahre, Jahrzehnte am selben Ort wohnt, hängt man ja so in Strukturen fest und das wollte ich mal aufbrechen. Und war dann erst letztes Jahr in Italien so meine zweite Heimat und bin jetzt mittlerweile in Griechenland.
Ah, schön.
Für jetzt einfach mal für mich so festgelegt, bis die Trilogie dann mal geschrieben ist und dann schauen wir weiter. Aber dieses Weggehen hatte mir jetzt weniger mit Fernweh zu tun, sondern hat eben wirklich fast eine taktische Entscheidung, mich halt eben mal wirklich dann jetzt nur um dieses Buchprojekt zu kümmern. Und das hat sich bis jetzt, diese Entscheidung hat sich sehr, sehr bewährt.
Was hat dein Umfeld dazu gesagt, dass du dich absetzt? Also haben die das gut gefunden oder waren
ich
die
bin,
eher
ich bin
so, oh, er ist weg?
Okay. Ja,
das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, ja?
Ja, jein. Jein. Es hat's, es hat tatsächlich so, es war halt so, dass ich die, jetzt meine persönliche Situation war halt so, dass ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Ja, also ich musste jetzt nicht irgendwie sagen, meiner Familie oder meiner Frau oder so, ich bin da mal 3 Jahre weg. Auf der ISS oder so. Das nicht. Und deswegen war halt die Ausgangslage, die hat gerade dazu danach geschrauen zu sagen, so jetzt pack mal deine Koffer, dann bin ich da mal weg. Aber ich bin ja nicht erreichbar. Ich habe sehr viel Besuch hier, klar. Ach, du bist in Athen, oder? Komm mal vorbei. Und das geschieht sehr oft, ja.
Das glaube ich, vor allem bei einem so schönen Land und zu einer tollen Stadt.
Absolut, ja. Kann ich nur empfehlen.
Und das Weggehen hat dann immer auch dann, also ist das unabhängig von den Geschichten, den Orten, es geht eher ums Weggehen, um die Strukturen zu verlassen, oder geht es dann auch schon, also hat nichts damit zu tun, wo dann was spielen könnte?
Nicht wirklich, das war jetzt im ersten Buch, war tatsächlich so, der Prolog ja war ja in Palermo und ich bin dann aber erst 6 Monate später nach Palermo, diese ersten 6 Monate habe ich da gemacht, kannte aber Palermo schon von früher von meiner Arbeit her, und deswegen konnte ich diese Geschichte, diesen Prolog da auch in Palermo schreiben. Und dass es Palermo dann war jetzt für meine Schreibzeit, das war eher Zufall. Ich wollte erst eigentlich Rom, weil ich da auch schon mal gelebt hatte für 3 Jahre, war aber unmöglich eigentlich eine bezahlbare Wohnung auf Zeit zu finden. Das war da der Grund. Dann bin ich halt ein bisschen, habe ich meinen Suchradius ein bisschen ausgedehnt und bin dann auf Palermo gestoßen. Ich habe da auch ein paar Leute schon gekannt. Die jetzt Griechenland, es gibt auch wieder einen Prolog. Es war ursprünglich mal der Prolog, jetzt ist es mittlerweile Kapitel 2 fürs zweite Buch. Das spielt auch Mykonos. Und das habe ich halt tatsächlich genommen, weil ich diese Umgebung da kenne. Ja, diese Szene hätte jetzt irgendwo spielen können oder an vielen Orten. Hab dann aber gesagt, mach mal Mykonos, weil das auch ein bisschen mystisch ist und so. Und man auch, es viele Leute ja auch kennen vom Urlaub her. Aber damit hat sich's eigentlich. Also meine Entscheidung, wo ich dann wohne, da sind andere Faktoren ausschlaggebend. Ja.
Findet ihr, dass man zwangsläufig da gewesen sein muss, wenn man über einen Ort schreibt? Jetzt vielleicht nicht, dass man mit dem Zug vorbeifährt, aber wann wäre so die Schwelle, wo ihr sagt, da war ich, nur deshalb kann ich darüber schreiben? Oder geht's in Zeiten von Google Maps und anderem auch anders? Ich frage deshalb, weil ich in Corona sozusagen einen Band geschrieben habe, wo ich eigentlich nochmal an zwei Orte in die Normandie hätte reisen wollen, aber es wegen Corona damals nicht konnte und es dann noch nicht mehr hinbekommen habe und dann später da war und dann gemerkt habe, na, das ist schon so alles in Ordnung, aber ich hätte da und da noch einen Tacken mehr Stimmung reinbringen können, aber da war ich nicht. Also, deswegen frage ich.
Also ich denke, die Szenen, die an Orten spielen, wo ich selbst schon war, das mag ich jetzt in oder öfters war, sag ich mal, für längere Zeit, Rio de Janeiro, da wo ich Bern, wo ich halt auch viele Jahre gewohnt habe, ich glaube, die, das hört man auch aus dem Feedback, dass die gut beschrieben sind und es auch beim Schreiben es einfacher fällt, wirklich gewisse Elemente in die Geschichte reinzubringen oder in diese Szene, in diese Sequenz reinzubringen, die es speziell machen, die es gut zum gut lesbar sind, einfach weil ich mir nicht habe was ausdenken müssen oder eben Google Maps. Aber das geht ja nicht immer. Also in Miami war ich noch nie, aber spielt eine große Szene im ersten Buch in Miami. Und dann, was bleibt einem da übrig? Ja, dann muss man sich halt ein bisschen bei Google Maps umgucken. Ja, aber ich finde es zum Schreiben wesentlich angenehmer, mir eine Szene an einen Ort zu setzen, den ich kenne. Oder auch mit Leuten mir Figuren nehme, die ich damals auch wirklich getroffen habe und die dann einbauen kann in eine bestimmte Szene. Das macht Spaß und ich glaube, es gibt auch ein besseres Resultat dann. Das ist meine Erfahrung jetzt damit.
Ja, ich bin auch, es macht es echt einfacher, wenn man da war. Ich habe gerade überlegt, stimmt, ich habe auch Orte, wo ich war und andere, die ich eben auch einfach so erkenne. Oder in meinem Fall auch, ja, die es eigentlich nicht gibt, die ich einfach erfunden habe. Dann ist es echt viel schwerer, weil du hast ja dann kein Foto von diesem erfundenen Ort. Du musst das ja alles in deiner Fantasie einmal kreieren und solltest idealerweise auch dabei bleiben. Weil sonst kennt die Leserin, der Leser dann nachher ja den Ort nicht wieder, wenn der einmal so beschrieben wird und einmal so. Also ich finde auch, das macht es viel, viel einfacher, wenn man selber da war. Und ja, ich habe es noch nie leider an einem Ort mehrere Jahre lang gelebt, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass man dann eben auch diese Details viel besser mitkriegt, die vielleicht für Touristen oder so Besucher auf Zeit unsichtbar bleiben. Und sei es, weiß ich nicht, ganz lokale, dörfliche Eigenheiten oder auch Redewendungen, die nur die Menschen in diesem Dorf benutzen. Und das ist ja dann super cool, wenn die in einem Buch dann auch so aufgefangen werden.
Das ist die Authentizität, die dann, glaube ich, auch der Leser merkt, oder?
Ja.
Würde ich mal glauben. Ja.
Also ich kenne beide Seiten so ein bisschen und hatte immer so ein bisschen die Sorge. Also ich war auch überall in allen Orten, die wichtig sind. In meinem Fall die Normandie und habe da alles aufgegriffen. Wollte aber nie so ein Reiseführer-Krimi schreiben sozusagen, wo man dann so durchlesen kann und abhakt, ob auch ja irgendwie die Sehenswürdigkeit noch drin ist und irgendwie
Ja.
so. Ich finde, dass alles stimmen sollte, wenn es um Straßen, also meine persönliche Meinung, Straßen geht, um Orte, um Geschichten. Ich bin jetzt zum Beispiel auf keinen Normandie-Experte, wenn es um irgendwie Traditionen geht, die Menschen geht, das Zusammenleben geht, denn dafür habe ich da viel zu lange nicht mehr, war ich da nicht mehr wirklich regelmäßig, sondern bin jetzt wirklich seit ein paar Jahren immer wieder sporadisch da. Und ich kenne auch die andere Seite, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich würde gerne mal diesen geografischen Rahmen verlassen, der natürlich in meinem Fall ein enger ist, nämlich Normandie, ehrlich gesagt. Der ist zwar sehr schön, ich mag ihn, aber er ist natürlich ein Rahmen. Und habe dann jetzt bei einem Projekt eben beschlossen, dass ich es woanders spielen lasse, in Deutschland, aber nicht sage wo. Und das immer, immer, immer anonym halte und mir so eine Stadt bauen kann, wie ich will. Das hatte was echt Befreiendes, also weil man nicht mehr sich an Dinge halten musste. Ja.
Also wirklich komplett
Ja.
artifizielle Orte.
Naja, ich habe schon einfach eine Stadt, eine klassische deutsche Stadt, die irgendwie so einen Stadtkern hat und so. Aber die hat vielleicht auch ein paar Vorbilder, die ist zusammengewürfelt aus ein paar Vorbildern, aber die
Okay.
Stadt gibt es nicht. Die hat auch keinen Namen. Sie ist nordisch angehaucht, so. Das war's. Und das fand ich ganz schön. Und bei der Normandie, da ist es schon so, gebe ich dir total recht, das Ergebnis wird besser, wenn man da war und was mitgenommen hat, was man vielleicht gar nicht so entdeckt hat. Also ich erinnere mich, dass ich mal auf den Chausseeinseln war, wo ich vorher noch nie war, für die Recherche zum Überlegen, fünften Band. Und da gibt es einen Felsen, der aussieht wie ein Elefant. Und das sieht man im Reiseführer, liest man das dann so und denkt sich, ah, so lustig. Und dann war ich da vor Ort, bin ich da hingewandert und der sieht wirklich aus wie ein kleiner Elefant. Und das ist toll. Und den benutzt man dann irgendwie doch natürlich für so eine Geschichte oder eine Situation. Das hat was völlig anderes, als wenn man irgendwie googelt Elefant Chausseé, dann kriegt man auch Fotos, aber es hat eine ganz andere Beziehung
Du
dazu. Also ich
hast eine
finde auch.
ganz andere Beziehung auch dann zu diesem Ort, wenn du da warst. Deine persönlichen Erinnerungen spielen ja da sicher auch eine Rolle,
Ja,
die du ihn
total.
empfunden hast und kannst dann eine Szene daraus entwickeln, die, wo das Gefühl auch stimmt, würde ich jetzt mal annehmen, ne?
Ja, total. Ich merke erst vor Ort merke ich, dass dahinlaufen ganz schön beschwerlich ist, weil es nämlich keinen richtigen Weg gibt. Ja? Also dass man auf die Ebbe warten muss, um dahinlaufen zu können. Ich habe auf dem Weg zur Insel, also auf der Fähre, die fährt so eine halbe Stunde, sind plötzlich Delfine aufgetaucht im Wasser. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich, dass es Delfine in der Normandie
So
gibt, ehrlich
gibt.
gesagt. Hatte ich mir nie so Gedanken gemacht. Und dann tauchen auch die dann irgendwie auf. Ob das jetzt gut ist oder nicht, macht nichts. Manchmal geht es ja darum, dass man die eigenen Erinnerungen, man hat die Berechtigung als Autor einfach reinzuschreiben, was man will. Und dann verdammt nochmal, die Delfine dürfen da ja wohl mal rein. Die sind wichtig.
Die sind wichtig, ja, genau. Ja, so Momente habe ich auch, ja.
Deshalb reisen wir jetzt noch mal gemeinsam nach Irland. Und Nina, jetzt wollen wir hören, wen deine Schwester geheiratet hat. Nein, Quatsch. Jetzt wollen wir hören, was du aus diesem Event oder aus dieser Veranstaltung oder aus diesem Matchmaking Day, was du da draus geschrieben hast.
Also, wisst ihr wissen, wie meine Schwester sich geangelt hat oder worum sie Buch geht?
Ist nicht das Gleiche, ne?
Nein, das ist gar nicht. Das
Worum
ist,
es im Buch
ich
geht, glaube ich.
habe wahrscheinlich, gell, wir alle, nie über echte Leute. 100%. Das kann ja ganz übel ausgehen. Nein, genau. Also in dem Roman geht es um die Tochter des letzten Matchmakers, weil ich eben auch mitbekommen habe, dass Willi Daisy eben, er hat auch zwei, drei Töchter, aber eine hat ihm relativ konstant geholfen und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich eben auf ihn gestoßen bin und da ist sofort das Kopfkino losgegangen. Was bewegt eine junge Frau dazu, diese doch recht traditionelle und vielleicht auch etwas betagte Tradition zu übernehmen? Und vor allem, wie es ja in vielen Bereichen so war, hat es nie eine Frau gemacht. Also ja, es waren immer Männer. Es wurde immer auf der Männerseite weitergegeben. Und in meinem Roman geht es aber nicht anders, weil ihr Vater, der letzte Matchmaker, einen Herzinfarkt bekommt und das Matchmaking-Festival steht vor der Tür. Und dass für das ganze Dorf der Höhepunkt ist. Und wenn Ellie, das ist meine Protagonistin, nicht kommt, ja, dann ist das Matchmaking-Festival auch obsolet. Und das wäre für die ganze Dorfgemeinschaft und vor allem für ihn alle eine Katastrophe. Ja, also gleich viel Druck am Anfang für Ellie, doch zu kommen, obwohl sie eigentlich nicht will, weil sie eigentlich gar keine so gute Beziehung zu ihrem Heimatort hat. Also sie lebt in London schon lange und will eigentlich gar nicht so genau zurück. Was passiert ist auch in der Vergangenheit. Und sie kommt dann aber doch und benimmt diese Aufgabe, beschließt diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Ja, und dabei passiert ihr dann allerhand.
Na komm, ein bisschen was geht noch.
Ja, was soll ich sagen? Also es ist ein Wohlfühlroman. Er spielt eben in dieser Zeit, in diesen 2-3 Wochen vor dem Festival, in dem alle vorbereitet auf Hochtouren laufen. Es gibt da auch ganz viele nette Traditionen, die da gemacht werden, im Spiele, das muss alles organisiert werden. Und wer von euch schon mal ein Fest organisiert hat, der weiß, es ist echt ganz einfach. Erstens die ganzen Charaktere, die das Festival organisieren oder das Fest unter den Hut zu bringen, weil hat auch wieder jeder so ein bisschen eigene Vorstellungen. Und das gibt halt viel Potenzial auch für lustige, auch Zwischenfälle. Und eben, dass es auch wirklich Schwierigkeiten gibt von außen, wieso die sein Fest zum Platzen bringen, was sie können. Und weil wir uns ja im Genre Liebesroman befinden, gibt es natürlich auch 1-2 Männer, die ganz interessant sind und die da ins Spiel kommen. Und ja, wer weiß, wen sie dann am Ende sie selbst küssen.
Das erfahren wir jetzt nicht?
Nein.
Okay.
Aber das wäre ja langweilig.
Das stimmt.
Und vielleicht küsst ja auch beide, aber hoffentlich nicht gleichzeitig. Das
ja, ich wollte jetzt gerade sagen, also man kann da ja, das geht ja, kann ja auch im Kreise gehen, ne?
Also eben, wie gesagt, es bleibt da spannend für Ellie und ja, es hat echt so Spaß gemacht, dieses zu schreiben.
Aber ich finde diese Grundidee des Matchmakers ist so schön, dass ich ist echt so eine tolle Ausgangsbasis, auf der man dann so eine Geschichte schreiben kann, kann ich mir total gut vorstellen. Das dann in Verbindung mit einer guten Region und einer guten Grundstimmung und einer Liebe von dir zu dieser Region irgendwie, das finde ich total rund und schöne Sache.
Es ist jetzt eben herausgekommen. Ich bin schon total gespannt dann auf die Reaktionen. Ich bin echt gespannt.
Irish Love vom Glück geküsst. Das klingt doch schon mal schön.
Total, finde ich auch. Ich finde Irish Love, also gebe ich dir nur recht, finde es echt schön. Schöner Titel.
Dann frage ich dich nach dem ersten Break, wie du denn das Zitat von Jane Austen findest, was sich bei Nina auf der Homepage befindet. Nina, haust du es raus oder soll ich es sagen? Sag du's. Komm.
Also Jane Austen hat anscheinend mal gesagt, let other pens dwell on guilt and pain.
Let other pens dwell on guilt and pain, Jane Austen. So auf gut Deutsch, lass andere Stifte bei Schuld und Schmerz verweilen. Und warum habe ich jetzt wohl direkt dich angesprochen, Benjamin?
Ja, das ist mal eine gute Frage. Schon mal auf keinen Fall, dass mir so schöne Sätze eingefallen wären, die man so schön zitieren könnte. Ich liebe das total, weil da so eine schöne Melodie drin ist in dieser Sprache und so eine Rhythmik. Ich bin großer Fan von Klang, von Sprache.
Irischer Akzent ist wunderschön, ja.
Ja, das ist auch schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Aber nein, sag mir, wie kamst du auf mich? Sag's mir.
Das war im Grunde genommen ja auch die Überleitung zu euch beiden, auch zu Matthias. Also von wegen, lass andere Stifte Schuld und Schmerz schreiben oder verweilen. Wenn man deine Normandie-Krimis gelesen hat und jetzt Krähentage liest, ich hab's ja zur Einführung schon gesagt, für mich der Thriller im Sommer 2024, dann hat man wirklich viel Schmerzen, sehr viel Schmerzen.
Na, ich hoffe nicht beim Lesen, also man liest über viel Schmerz, das mag durchaus sein. Ich hoffe, dass man auch angenehme Momente hat beim Lesen von Normandie oder auch von Krähentage. Aber klar, du spielst natürlich darauf an, dass es ein anderes Genre ist, was die Krähentage dann auch bedienen, also ein Thriller. Übrigens eines der schwersten Wörter, finde ich, in der Literatur, Thriller. Etwas natürlich, was dunkler zu sein hat und ein bisschen mehr ans Eingemachte geht, so könnte man sagen. Aber das ist mir immer gar nicht so, also gar nicht so bewusst beim Schreiben und auch gar nicht so wichtig, sondern im Vordergrund steht für mich immer die, gar nicht so sehr der Schmerz, sondern die Spannung, die drumherum erlebbar ist, spürbar ist. Die von der Grundstimmung bis eben wirklich dann zu den Taten und zu den Menschen, die sich damit beschäftigen, auf der dunklen und hellen und grauen und was auch immer Seite, da gibt es ja ganz viele. Von daher, das ist für mich immer das ganz persönlich große Vergnügen, diese Komposition von, ja, meinetwegen auch von Schmerz, von Auflösung von Schmerz, von schlechten, vor allem aber spannenden Dingen, die man gerne liest, möglichst natürlich ohne Schmerz am eigenen Leib zu erfahren. Aber wenn man ihn so ein bisschen spürt, dass er einen so ein bisschen schaudert, ist ja auch nicht so schlecht.
Für mich gar nicht, nee, überhaupt nicht. Mir ist in den Sinn gekommen, als ich ein bisschen jetzt mit Kleinen Tage befasst habe, eine Szene oder ein das war ein Behind the Scenes oder sowas von Hitchcocks Vögel.
Ja.
Und das hat eben die Hauptdarstellerin, deren Name mir jetzt gerade entfällt. Wie hieß sie noch? Weiß das jemand gerade? Und die Doku, also das ist eine Reportage oder eine wie Hitchcock diesen Film gemacht hat, die Vögel.
Ja.
Und in Bezug auf Schmerz, dass halt wirklich echte Krähen verwendet wurden, die dann die weibliche Hauptrolle sich mit denen rumschlagen musste. Also die wurden auf sie losgelassen und das war ein traumatisches Erlebnis für die arme Schauspielerin und schmerzhaft, äußerst schmerzhaft. Und das war so ein bisschen etwas, wo ich dann, als ich das gehört habe, bei mir Alfred Hitchcock so gerade ein bisschen mehr, also nicht mehr so sympathisch, wie ich ihn aus der Distanz gefunden habe, weil ich gedacht habe, dass das hätte man auch anders lösen können, aber er wollte es halt so. Also er wollte die Panik und die Angst, halt wirklich echte Angst, echte Panik in dieser Szene haben. Und das war so gerade ein spontaner Sprung, den ich gemacht habe in Bezug jetzt auf dein Buch und Stichwort Schmerz, weil mich das noch auch bisschen beeindruckt hat, ja, damals. Also wie konnte man auf einem Filmset oder wie ist es auf einem Filmset damals noch zu und her gegangen, was ja heute zu einem Skandal führen würde. Ja.
Ja, glaube ich, würde man heute anders lösen müssen und vielleicht auch zurechten ja. müssen, aus Gründen der Vögel, also sozusagen auch um die Vögel.
Ja, ja, es wäre ja. Tierschützer und die Schauspielergewerkschaft, alle würden da auf die auf genau. die Bäume gehen. Ja, genau. Aber damals wurde es halt tatsächlich so gemacht und die hatte da wirklich ihre Beine kaputt und alles Mögliche.
Tippi Hedren war es übrigens.
Danke fürs Googlen. Super.
Ja, ich hatte genau. ja Zeit.
Die Tippi Hedren, ja, genau.
Ja. Aber tatsächlich war ich ganz froh, als so, ich weiß gar nicht, einen Monat bevor Krähentage rauskam, ein größerer Artikel erschien über vermehrte Krähenangriffe auf Landwirte und ihre Tiere, also vor allen Dingen auf Schweine, Kühe und Schafe im Norden Deutschlands, aus Gründen, die man noch gar nicht so genau beziffern kann. Aber natürlich überlegt man sich immer als Autor, wenn man so ein Klischee bedient wie Krähen, ehrlich gesagt, was ja so ein, schon, sagen wir ehrlich, dunkler Vogel, immer so ein bisschen, jeder hat so die Szenen im Kopf, genau, Hitchcock und so. Als ich dann aber auch, war ich dann beruhigt, weil ich dachte, okay, natürlich soll auch die Fantasie mit uns Autoren so ein bisschen durchgehen, möglichst nur bis zu einer gewissen Linie. Ich hoffe, die hat man noch so ein bisschen eingehalten, aber tatsächlich gibt es das, diese Angriffe, und das war dann auch ganz, ganz gut zu lesen.
Ja, Also die verletzen die Kühe und so auf den Weiden, ist es
ja,
also
ja.
gibt's da eine Erklärung dazu? Ist es einfach
nee, ich erinnere mich nicht, dass es dann das ist war so ein zwischenzeitliches Aggressionsphänomen, glaube ich, eher so, dass die besonders, weiß ich nicht, wegen Wetterumschwung oder fehlendem Futter, ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Ja.
Aber die Auswirkungen waren mir noch wurde da sehr drastisch beschrieben, dass sie vor allem sich eben dann auch den Tieren auf den Äckern zuwenden. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei Hitchcock, aber
ja.
Vielleicht war es auch einfach nur eine kluge Marketing- und Pressekampagne meines Verlages. Man weiß es
ja. Man weiß es ja nie, ne, was sie so alles anstellen im Hintergrund.
Aber wenn, dann wäre sie nicht abgesprochen mit mir.
Ja.
Wer das Buch noch nicht kennt, ja, muss ich eine Triggerwarnung rausschicken? Nein, keine Triggerwarnung.
Überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also, wer das Buch noch nicht kennt, dem sei der Ort empfohlen, an dem ich es gelesen habe. Ein heller Strand mit Meeresrauschen. Und es gab keine Vögel.
Das ist ein schöner Ort zum Lesen, immer, aber auch für Krähentage. Nein, Krähentage ist ein Buch. Ich fange mal mit der ersten Szene an, weil ich mich damit so lang beschäftigt habe, in der eine ältere Dame zurück nach Hause kommt, durch eine Hochhaussiedlung hindurch. Es ist kalter Winter und sie kommt nach Hause und hat Brötchen mitgebracht und macht Kaffee und setzt sich einer anderen Frau gegenüber auf das Sofa. Und diese Frau ist exakt genauso angezogen wie sie, hat genau das gleiche Make-up, genau den gleichen Schmuck. Sie tragen die gleichen Pantoffeln dann, als sie da sitzen. Und sie beschwert sich, dass sie ja vom Geburtstagskuchen gar nichts gegessen hätte. Und nach stellt sich raus, eben, dass es sich um jemanden handelt. Und das kann man jetzt schon sagen, weil es sehr früh aufgeklärt wird, der nicht nur das Leben anderer Menschen nimmt, sondern es weiterführt, solange, bis er sozusagen es für riskant hält, sprich jemand, der in andere Menschenleben hineinschlüpft und ihre Leben für ein paar Tage weiterführt. Das war die Grundidee von Krähentage. Krähentage deshalb, weil dieser Mensch, der das tut, eben traumatische Erlebnisse mit diesen Vögeln hatte, diese Vögel auch weiterhin hegt und pflegt und sie zurücklässt an den Orten, wo er für ein paar Tage gelebt hat im Leben dieser Menschen. Das ist der Grundgedanke von Krähentage gewesen. Parallel dazu der Aufbau einer neuen Einheit, die in dieser Stadt mit der Jagd nach Serientätern beauftragt ist, die aus verschiedenen unterschiedlichen Charakteren kommt, die natürlich ihre eigenen Rucksäcke mitbringen, die beiden Hauptermittler vor allem. Das ist Krähentage, ein Buch, von dem mir gesagt wurde, es würde vor allen Dingen ab der Hälfte eine enorme Sogwirkung entwickeln. Und das ist ja das Schönste, was man als Krimi-Autor, Thriller-Autor irgendwie so zu hören bekommt.
Ja, einverstanden, genau.
Es geht nicht erst ab der Hälfte los.
Also gut, ab Seite 1. Liebe Leserinnen und Leser, werden Sie eine Sogwirkung spüren, die Sie nicht mehr loslässt. Sehen werden an Ihren Zerren. Nein, aber das Spannende ist oder auch Interessante ist, dass diese zwei, drei, viel mehr sind es ehrlich gesagt gar nicht, Szenen, in denen Krähen eine besondere Rolle spielen, ich die gar nicht so dunkel erlebt habe, sondern einfach nur gesucht habe nach passenden Szenen, nach passenden Situationen, um diese Sogwirkung weiter zu entfalten. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir hatten diesen Titel Krähentage gar nicht von Anfang an. Der kam tatsächlich erst bei einer gemeinsamen Besprechung meiner Lektorin, als ich so ein Drittel im Buch drin war, kamen wir auf Krähentage. Klassischerweise ist bei mir öfters so, spielten bis zu diesem Moment in der Handlung Krähen gar nicht so eine zentrale Rolle. Und erst wenn ich dann eine Kombination aus Titel, Cover und Plot habe, dann wird alles viel klarer. So geht es mir jetzt auch im Nachfolgeband. Das heißt, die Krähen haben dann erst eine größere Bedeutung bekommen und fügen sich aber hoffentlich ganz gut ein in diesen Thriller. Also machen auch Sinn, weil ansonsten finde ich es immer so ein bisschen billig, einfach nur ein Sujet zu nehmen und dann spielt es gar keine große Rolle. In diesem Fall hier hat es seinen Grund, warum die Krähentage Krähentage sind.
Wir haben ja eben schon über die Stadt gesprochen, die keine bestimmte ist, wo aber jeder sofort seine Städte, die er kennt, vor Augen hat. Und du hast das Ermittlerteam ja auch schon angesprochen. Stell uns diese Typen doch einfach mal vor, weil es sind die beiden. Die ganz vorne stehen und dann ist ja auch noch das Backoffice auch da. bietet ja jeder seine eigene Geschichte.
Ja, ganz genau. Ich hatte tatsächlich immense Lust, ein neues Team aufzubauen und denen auch jeweils eine Geschichte zu geben. Da muss man immer aufpassen, wie viel Geschichte passt wo rein, wie setzt man Prioritäten. Wir haben Jakob Crow, der zusammen mit Mila Weiß dieses Team, die sogenannte Gruppe 4, leitet. Gruppe 4 übrigens, weil ich fand, dass es schön klang beim ersten Mal. Einen weiteren Grund hatte es nicht. Es sind nämlich mehr als 4. Sie haben ihr Büro im 4. Stock. Ich finde, das war ein super Grund, ehrlich gesagt, um Gruppe 4 zu nehmen. Diese beiden leiten gemeinsam das Team, sind beide um die 40, sind beide Persönlichkeiten, die ein bisschen was an Belastung, an Vorgeschichte mitbringen. Jakob zum einen eine längere Auszeit, die er hatte und kommt jetzt nach einem Jahr, anderthalb wieder zurück. Und Mila Weiß, die eine Top-Ermittlerin ist, in Wien war und von dort einen Fall mitbringt, der ungeklärt ist und an dem sie sehr zu knabbern hat. Das wird dann auch der Schwerpunkt im Nachfolgeband werden. Und die beiden bauen eben ein Team auf, nach und nach, mit einem älteren Ludger Palm, einem älteren, sehr konservativen, so ein bisschen Beamtenpolizisten, der aber sehr penibel recherchiert. Das Gegenstück dazu ist Lucy Chang, eine IT-Spezialistin, sehr jung, sehr flippig, sehr ungewöhnlich, fährt auf einer schwarzen Kawasaki durch die Gegend, hält sich nicht an Regeln. Da gibt es Puro Salo, den alle nur den Finnen nennen, ein Gigant von Mann, der so Art Hooligan mit Glatze, der sehr viel schweigt, aber wenn er was sagt, sollten alle zuhören. Und später kommt dann noch die Assistentin dazu und dann auch ein Profiler, der eben auch seine Geschichte hat. All das so ein bisschen, um so kleine Farbkleckse setzen zu können in so einer ansonsten nicht immer düsteren, aber eben auch düsteren Handlung. Und der Aufbau eines solchen Teams ist natürlich immer damit verbunden, wie lange braucht man dieses Team? Braucht man das nur für einen Band? Und in dem Fall war es so, dass wir es als eine Geschichte angelegt haben und für den Fall, dass es erfolgreich ist, wir dann da weitermachen können. Und genau das ist passiert, was uns natürlich sehr...
Also ihr habt ein Ermittlerteam aufgebaut, schon mit dem Potenzial. Das ist ja immer dann so ein bisschen das Ding, wie endet denn der erste Band? Dass man zumindest mal so es so offen lässt, dass man anknüpfen kann mit einer weiteren Geschichte, oder?
Genau. Nicht nur auf der Ermittlerseite, sondern auch auf der sozusagen Spannungsseite ist es so, dass wir gesagt haben oder dass ich gesagt habe, es braucht einen abgeschlossenen Band. Wir können nicht ein komplettes offenes Ende hier haben. Mhm. Bei der Normandie habe ich das mal gemacht, da weiß man, das ist eine Reihe, da muss man ein bisschen warten, dann geht's weiter. Hier haben die Leser und Leserinnen sich verdient, einen abgeschlossenen Fall zu haben, der gelöst wird. Und trotzdem hinterlässt man ein paar lose Fäden. Ja, einige sind etwas dicker, einige sind etwas dünner, nicht alle müssen aufgegriffen werden, aber die Grundstimmung ist so, dass man ahnt, dass es weitergeht. Darauf freut man sich dann hoffentlich als Leserin, als Leser, und darauf haben wir gesetzt und freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Aber ganz genau, es geht darum, wie endet so etwas, was greift man wieder auf. Tatsächlich bin ich jemand, der das Ende eines Buches, weiß nicht, wie es euch geht, immer als erstes habe. Also ich habe bei allen meinen Normandie-Krimis war der letzte Satz der erste, den ich hatte. Ich schreibe natürlich trotzdem von vorne nach hinten, aber den letzten Satz kann ich immer schon mal hinschreiben.
Tatsächlich.
Ja, ist ganz komisch. Ich habe auch, als ich das Buch jetzt gepitcht habe, die Handlung hier so ein bisschen gepitcht habe im Verlag, war auch das Ende das, nicht ganz das Ende, aber diese Grundidee ziemlich am Ende, das, mit dem ich in den Pitch reingegangen bin und der auch dann überzeugend war. Das Ende habe ich immer, es hilft mir zu wissen, wo ich hinschreibe. Also egal, wie ich mich so verliere, passiert, glaube ich, jedem Mal, ich weiß, wo ich hin will und da ist der Ausgang. Das hilft mir immer sehr. Bis zum Satz selbst, den kann ich da ganz oft schon hinschreiben. Sehr seltsam, aber irgendwie bis so.
Also das mit dem Ende, was du, Benjamin, erzählt hast, bei Gerd und mir, ist es so auch geprägt durch Gerds Handwerk als Filmregisseur, dass wir unsere Geschichten auch relativ genau vorab ausarbeiten und dann etwas warten, was wir Kapitelregister nennen, wo wir eigentlich auf vielleicht 15, 20 Sätze jedes Kapitel zusammenfassen. Und dann erst geht's ins Schreiben. Und das ist dann eher meine Aufgabe, das dann eigentlich die Geschichte niederzuschreiben in den finalen Sätzen. Und damit weiß man auch sehr genau, wie es ausgeht. Also die Geschichte liegt eigentlich schon da, bevor man den ersten Satz schreibt vom Manuskript. Aber jetzt den letzten Satz, also das war jetzt gerade beim ersten Band so, da habe ich etwa 20 Mal dran rumgefummelt, wie die letzten 5 Sätze der Geschichte sind, bis es dann wirklich gesessen hat, wo ich gesagt habe, jetzt geht's, jetzt kann ich es mal weitergeben und die Meinungen einholen. Aber so mehr oder weniger, ja, klar, man weiß, wie die Geschichte ausgeht, aber so der letzte Satz, nee, das war immer, ist auch beim zweiten, ging es ein bisschen flotter, aber trotzdem, das ist sehr entscheidend. Also das ist immer so ein, wie ist der letzte Satz? Ja, das.
Das ist der Allerschwierigste, finde ich, also für mich auch immer. Das ist ja das, was der Leser dann im Idealfall sich noch ein bisschen zurückerinnert, wenn auch vielleicht der Rest des Buches schon.
Bei dir wird es ja ein Kuss, wahrscheinlich ist es ein Kuss, oder?
Ah, das wäre ja viel zu
klischeehaft. Die Frage ist nur, mit wem? Nein.
Ja, wenn es ein Dreierkuss wäre, vielleicht nein, Scherz beiseite. Nein, es ist kein Kuss. Kann ich jetzt auch gar nicht sagen, was es ist. Aber ja, ich gebe mir da auch noch mal mehr Mühe bei den letzten Sätzen, weil ich will irgendwie für mich selber, dass das passt und ich das dann so das Ende drunter schreiben kann und dann einfach mal zufrieden bin, bevor man dann wieder überarbeitet. Aber ich will dann einfach mal so auch das Gefühl haben, das ist das, so wie ich diese Geschichte wollte. Im Idealfall.
Ich habe es tatsächlich, dass ich bei Lesungen manchmal frage, gibt's hier jemanden, der tatsächlich noch ein Buch aufschlägt, ein neues und den letzten Satz liest? Und bin immer überrascht, dass es tatsächlich immer 1 bis 2 verschämte Leser, Leserinnen gibt, die das noch zugeben.
Ja.
Und da bitte ich dann, also sie machen, was sie wollen natürlich, aber das können sie gerne tun, aber in dem Fall würden sie sich ein bisschen was verschenken, wobei bei der Normandie war noch mehr dabei. Aber es ist doch interessant, dass uns allen drei das Ende, dass wir um die Bedeutung des Endes wissen. Oftmals wird ja so über den Anfang gehirnt, das mache ich auch übrigens.
Beides, aber also ich beides, finde, genau. Beides ist absolut wichtig. Also die Eröffnungssätze sind natürlich absolut von großer Bedeutung und ebenso das Ende. Das ist aber auch, dass es da nochmal so einen richtigen Aufschlag gibt. Das ist jetzt bei uns, ich sag mal so, bei der Spannungsliteratur vielleicht noch ein bisschen bedeutungsvoller, ich weiß es ja nicht, aber als Autor, egal welches Genre man schreibt, das liegt einem am Herzen, ne? Anfang und Ende.
Ja, geht mir auch so. Also ich finde manchmal ist es dann schon, aber das ist dann bei euch tatsächlich wahrscheinlich wirklich so eine Komposition, die man da macht, ja. Also man malt oder baut sich was hin, wie auch immer man es nennen will, und dann füllt man es. Bei mir sind es vielleicht so 60%, die ich mir baue. Und dann vertraue ich auf die restlichen 40, das ist dann bei einem, weil die besten Ideen, wenn ich überhaupt hoffentlich gute habe, dann kommen die beim Schreiben selbst manchmal. Und dann darf es einen halt nicht zu sehr nach links oder rechts treiben. Also wenn dann dein Partner sagen würde, ja, das ist ja super geschrieben, aber wir hatten ja eigentlich mal diese 15 Sätze, damit man sich an denen orientiert. Hier geht es jetzt plötzlich um Irland. Hier geht es plötzlich um Irland. Dann.
Ja, so abweichen nicht, aber was durchaus passiert, also wenn man natürlich jetzt ein Jahr zuvor hat man die Geschichte mal geschrieben auf 20, 30 Seiten und dann setzt man sich hin und schreibt das Buch, dass dann irgendwann der Moment kommt und sagt, wir hatten uns damals zwar was ausgedacht, aber das passt jetzt gar nicht mehr. Oder man hat noch eine bessere Idee. Oder man legt das um. Das ist natürlich, das kommt immer wieder vor. Das ist schon so. Aber der rote Faden. Und vor allem, wer was, wann, dass der Plot auch stimmt, von der Logik her. Darum geht's vor allem auch eben, dass man, und ich finde, das ist zwar ein bisschen mühsam in dem Sinne, sich jetzt dieses, was wir Kapitelregister nennen, zu schreiben in dem Sinne, da muss man sich hinsetzen, aber es ist Gold wert. Also das gibt einem sozusagen die Basis, sich da mal hinzusetzen mit der Sicherheit, mit dem guten Gefühl, dass die Geschichte da ist und man sich nicht irgendwo ins Nirgendwo bewegt und dann plötzlich 80 Seiten in die Tonne schmeißen muss, weil man sich verlaufen hat oder verschrieben. Das ist ein gutes Gefühl.
Wie ist es beim, würde mich mal interessieren, bei einem Liebesroman, wie viel Plot ist da oder wie viel Gefühl, dass man einfach schreibt? Also wie viel Bau sozusagen ist da vorhanden?
Genau, also ich weiß von Kolleginnen, dass es natürlich auch von bis gibt. Ich kann nur von mir reden. Bei mir ist es tatsächlich auch schon alles ziemlich genau geplant. Weil ich mache das jetzt nicht so ausführlich wie diese Kapitelregister, aber ich überlege mir auch schon zu jeder Szene eine Szenenübersicht. Und das gibt mir auch dieses Skelett oder Grundgerüst, gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Eben, es ist ja charakteristisch auch gleich, also ich glaube, egal ob Spannung oder Liebe oder so weiter, der rote Faden sollte schon stimmen, es sollte schon der Plot Sinn machen. Und ich habe dann eben auch, also ich habe dann auch keine Faden oder sowas, weil ich weiß ja, da mache ich halt an einer anderen Szene weiter und ich weiß, dass das grundsätzlich so Sinn macht. Aber ich schreibe auch immer das Exposé am Ende nochmal um für meine Lektorin, weil es nie genauso wurde, wie ich es am Anfang geplant hatte.
Ja, das geht mir auch so. Also ich schreibe dann am Ende auch keins mehr. Das ist, also wenn ich schreibe am Anfang schreibe ich eines und sage dann, du weißt, es wird anders. Aber die Grundidee ist manchmal noch da.
Ja, unser Verlag mag gar kein Exposé mehr sehen. Wir sagen so grob, wie die Geschichte ist und das Thema, und dann hört man sich ein Jahr später wieder.
Oh, das ist auch schön.
Ja. Bis jetzt, ja.
Meine Lektorin liebt, glaube ich, Exposés. Nein, alles gut. Also ich glaube, sie möchte dann nur einmal auch intern nochmal haben, dass das dann alles auf dem aktuellen Stand ist.
Ein Thema, was euch drei ja auch verbindet, hier meldet sich jetzt nochmal der Matchmaker, was ich jetzt gerne nochmal kurz ansprechen würde, eben auch in Krähentage. Es geht ja auch um den Diebstahl von Identitäten.
Also tatsächlich ist, glaube ich, diese ganz eigene Persönlichkeitskomfortzone, also das eigene Intimbereich, Intimsphäre, das eigene Leben, in dem man sich so sicher fühlt, wenn das geklaut wird, gekapert wird oder man eben liest oder sieht, wie jemand Leben anderer kapert und sie dann auch beendet. Aber das ist nur das eine, dieses Klauen von Identität, Nutzen und Weiterleben und das ist etwas, was, glaube ich, richtig an einen rangeht, was man richtig jenseits von Verbrechen und Mord und Dunkelheit, das reicht schon, um ein Bild bei Leuten zu entstehen, mit dem sie sich unwohl fühlen. Und das ist, finde ich, dann eine gute Basis, um darauf Geschichten zu erzählen. Und dieser Klau von Identität, von persönlichstem, innerstem, der geht richtig an einen ran. Und das ist dann, ja, wiederhole ich mich, ein guter Ausgangspunkt, finde ich.
Ja, das ist ja vielleicht, man wünscht es ja niemandem, aber der eine oder andere, oder es gibt mittlerweile ja viele Opfer auch von Identitätsklau in der digitalen Welt. Ich hoffe jetzt, dass niemand von uns hier das schon miterlebt hat. Ich persönlich auch nicht, aber ich habe halt Fälle, Verfahren ermittelt, auch in diesem Bereich. Und das ist schlimm, ne? Also wenn man sein Bild, sein Profilbild oder jetzt vielleicht auch sogar Geld, ne? Oder auch Geld, wenn einem das geklaut wird. Virtuelle Besitztümer oder virtuelle Identitäten, die plötzlich in den Händen von Kriminellen sind, das ist ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Früher war es der Einbruch, also gibt es natürlich heute auch noch, aber früher kannte man nur diesen Einbruch quasi als Einbruch in seine Intimsphäre, wenn Einbrecher in ein Haus eingedrungen sind und die Betroffenen dann auch erzählen, dass das ein furchtbares Gefühl ist. Und heute gibt es ja die digitale Variante davon. Das ist genauso schlimm. Ja.
Ja, mir hat auch gerade mal eine Arbeitskollegin, hat sich wirklich jemand als der Sohn von ihr ausgegeben. Und wollte eben auch irgendwie Geld, das Schreckende war, dass die so gut waren, weil die wussten, dass der Sohn in Wien studiert, die wussten echt relativ viel von ihm und sie wurde nur stutzig, weil er so gewisse Worte halt benutzt hat, also die Betrüger, die ihr Sohn es so nicht sagen würde, und sie hat dann eben klugerweise gleich nachgefragt, etwas, das nur er wissen konnte, und das wussten sie dann nicht, aber sie hat gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, auch weil die eben diesen Schockmoment ausgenutzt haben, der Sohn ist in Schwierigkeiten, er braucht sofort Geld, und die haben das so raffiniert gemacht, sie wäre fast darauf eingefallen. Und es hat sie dann auch so erschüttert, dass sie als Mutter das geglaubt hätte, dass das ihr Sohn ist. Also das war Das zieht mir auch gleich die Gänsehaut auf. Das stimmt bei der Krähen. Da hätte ich sofort ein ungutes Gefühl, wenn ich nur weiß, dass sich jemand anderer als mich ausgibt. Dass da braucht man gar nicht mehr viel Blut und gar nichts. Das ist so schon echt düster und erschreckend.
Matthias, bevor ich das alles in die Shownotes reinschreibe, inwiefern hast du da ermittelt?
In verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Phasen meiner beruflichen Laufbahn, also erst bei der Bundeskripo und danach habe ich ja für ein israelisches ein israelisches Unternehmen, was Verschlüsselungsprodukte herstellt, gearbeitet in der operativen Sicherheit. Das heißt, gegen die Organisationen, die diese Verschlüsselung knacken wollen, haben wir ermittelt. Und sowohl als Ermittler bei der Polizei als auch dann in der Privatwirtschaft, das war relativ deckungsgleich letzten Endes, was man dann konkret in der Arbeit getan hat. Das sind schon hochqualifizierte, oft nicht immer, es gibt auch dumme Leute, die es einfach versuchen, aber scheitern. Aber oft sind es halt sehr, sehr intelligente Leute, die nur leider ihre Intelligenz halt für illegale Zwecke nutzen. Und für die Betroffenen ist es einfach immer schrecklich. Jetzt auf der einen Seite jetzt bei die Kunden der unserer Firma, das waren jetzt in Deutschland Sky Deutschland zum Beispiel oder Sky Österreich, gibt's ja auch, das waren die Kunden, die diese Technologie einsetzen für die Fernsehprogramme, die Verschlüsselung der Fernsehprogramme. Und bei der Polizeiarbeit war es halt wirklich Verfahren, Strafermittlungen gegen Kriminelle im Internet. Nicht nur, aber auch diese Verfahren habe ich gemacht, ermittelt. Und die Vorgehensweise der Täter ist schon, das beeindruckt dann teilweise schon, also mit welcher Intelligenz sie hergehen. Und bei den Israelis kann man sagen, zum Beispiel, da war auch der ein oder andere, der dann irgendwann plötzlich mal für unsere Firma gearbeitet hat, gegen den wir früher schon ermittelt hatten, weil man einfach sagte, die Jungs, die sind so gut und irgendwie, die haben es mehr so ein bisschen vielleicht auch aus finanzieller Not gemacht, oft auch aus Osteuropa, wo man da gesagt hat, hey, dafür landest du im Gefängnis, aber du könntest ja deine Talente auch besser einsetzen und lass uns doch mal reden, ob du für uns arbeiten willst. Ja, und das hat schon den einen oder anderen gegeben, der dann einen Seitenwechsel gemacht hat und danach einer von uns wurde, Hacker, ja, die dann für uns gearbeitet haben. So hat man sozusagen ein Resozialisierungsprogramm auch so ein kleines im Hintergrund laufen gehabt, um die Kriminellen von der Straße zu holen und für uns dann arbeiten zu lassen.
Jetzt hatte ich gedacht, kommen vom TV-Kollegen Kors ganz viele Fragen in seinem zweiten Job.
Hast du für Sky gearbeitet oder für PayTV?
Nein, gar nicht. Deswegen ist ich bin klassisch öffentlich-rechtlicher Journalist. Deswegen ist da das Feld ein anderes. Aber ich habe interessiert gelauscht, weil ich das total spannend, aber auch echt komplex finde.
Ja, es ist Geschichte. Ist eine komplexe Geschichte, die ich habe da knapp 15 Jahre für die Israelis gearbeitet und in der Zeit hat die Technologie natürlich einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Die Programme, die Hacker im Ziel hatten, dann quasi eigene Netzwerke aufzubauen, das waren immer Sportprogramme eigentlich. Das ist der große Treiber dieser Form von Kriminalität. Das sind dann die großen Sportevents, welche sich die PTV-Gesellschaft für viel und teures Geld erwerben, also die Champions League oder Fußballweltmeisterschaft oder die Bundesliga, die einzelnen nationalen Fußballligen, das sind die Cash Cows der Fernsehanstalten, mit denen machen sie am meisten Geld und das sind aber auch genau die Programme, die sich die Kriminellen dann aussuchen und quasi Alternativprodukte anbieten, indem sie die Signale hacken und illegal weiterverbreiten und damit auch einen großen Reibach machen. Also das ist so das Umfeld, in welchen in dem ich die letzten 15 Jahre mehrheitlich gearbeitet habe. Ja.
Ich finde es immer spannend, was jeder von uns sozusagen, auf was für einem Bett an Erfahrungen und Jobs und Begegnungen man eben seine Geschichten dann draufpackt sozusagen. Das finde ich immer spannend. In dem Fall spielt es ja eine große Rolle. Finde ich immer interessant zu hören.
Ja, jetzt in meinem Fall habe ich aus dieser Zeit jetzt nicht wirklich oder eigentlich gar nichts bis jetzt in die Geschichten eingebaut.
Kommt noch.
Ja, ich habe irgendwie die Lust verloren, muss ich sagen. Nicht so sexy, das ist von dem, was dann halt so von außen an mich herangetragen wurde, das waren mehr Geschichten aus der Zeit der Bundeskripo. Oder als ich Kosovo war für die Armee und so, das sind halt so die mehr die Geschichten, aus denen sich also die Realgeschichten, aus denen sich dann auch spannende fiktionale Geschichten entwickeln lassen. Das andere ist die digitale Welt und ich habe sie gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gab schon auch vom Verlag her so, da kann man ja mal mal was draus machen. So die große Lust habe ich eigentlich nicht dazu. Es ist auch relativ schwierig, muss ich sagen, es in einen Text zu bringen. Ja. Es ist eine virtuelle Welt. Das gleiche eigentlich auch auf der Filmseite. Ja, das ist dann immer so, ich finde es dann immer so ein bisschen oder oft erzwungen, wenn man jemanden eine Szene eines Protagonisten oder Antagonisten an einem Computer. Ja, was tut der denn da? Naja. Auch das filmisch umzusetzen ist schwierig und aber auch das zu beschreiben finde ich auch schwierig. Das ist die anderen Welten, die ich Realwelten, die ich persönlich erlebt habe, eben bei der Polizei oder bei der UNO war ich auch noch ein paar Jahre. Das ist besser auch Stoff eigentlich, daraus dann Fiktion zu machen.
Das ist Stoff für den dritten Teil. Bevor wir dann gleich auf Memento kommen, was ein Thriller ist, bevor es dafür nun zu spät ist, nachzufragen, der Satz, der war jetzt nur für Benjamin gedacht, aber an den geht auch die Frage. Du hast vorhin gesagt, ein schwieriges oder für mich sehr schwieriges Wort, Thriller. Warum?
Na, zum einen, vielleicht aus zwei Gründen, denke ich gerade. Zum einen wegen der Aussprache. Ja, man braucht schon ein sehr gutes TH, um Thriller irgendwie so aussprechen zu können. Und dann hat selbst unsere Verlegerin mal zu mir gesagt, so ganz hundertprozentig hätte sie die Trennschärfe zwischen Krimi und Thriller noch nicht für sich erarbeitet. Da gibt es bestimmt viele Definitionen. Irgendwie Thriller ist immer irgendwas, was irgendwie dunkler ist, was vielleicht brutaler muss, aber auch nicht immer, was noch spannender ist, noch mehr Sog hat. Aber ehrlich gesagt folge ich ihr da so ein bisschen. Deswegen habe ich mit Thriller so mein kleines Thema. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein astreines TH habe.
Glaubst du? Ja. Ja, die Trennschärfe zwischen Thriller und Krimi. Gerd und ich legen sehr viel Wert darauf, dass wir sagen, wir schreiben keine Krimis.
Was ist das, was ihr nicht machen wollt daran?
Weil es bei uns halt um wesentlich mehr geht. Also der Kontext unserer Geschichten ist ist größer. Da ist auch oft politisch, gesellschaftspolitisch gefärbt, die Themen, die wir bedienen. Aber auch, es geht gar nicht darum, wer jetzt jemanden umgebracht hat. Das ist meistens eh klar. Also wenn es bei uns Tote gibt in der Geschichte, dann man weiß, wer es war. Aber die Frage ist, warum? Ja. Oder halt eben, man glaubt, man wüsste es. Ja. Oder es gibt zwar eine Person, die diese Tat begangen hat, die einen Mord begangen hat, aber das war nur ein Handlanger. Dahinter ist eine andere Motivation, ist eine andere Organisation. Und ich glaube, das ist der klassische Krimi ist ja das, was die Plots, die man in einem Tatort immer wieder findet, am Sonntagabend und so. Da geht's eigentlich, da ist ein Toter und wer war's denn? Ja. Und solche Geschichten schreiben wir nicht.
Was ist denn euer Genre, würdest du sagen? Oder Wie würdest du es nennen?
Ja, Thriller, schon. Also,
ach doch, Thriller.
Wenn man, okay. Ja, wenn man die Unterscheidung, es gibt ja wenig Alternative zu ja, also eben. Wenn man keine Krimis schreibt in der Spannungsliteratur, dann ist es eigentlich das Genre des Thriller und da gibt's dann wieder andere Unterformen, ein Dutzend Unterformen von. Und bei uns ist es, spätestens ab Memento ist es Spionage-Thriller. Also wir schreiben jetzt Spionageromane, wo die Geheimdienste, die haben schon im ersten Band eine zentrale Rolle gespielt und im zweiten sowieso. Das geht dann also da in diese Ecke hinein und das hat dann mit Krimi jetzt bei Memento gar nichts mehr zu tun.
Also der erste Band, der heißt Skorpion, könnt ihr nachhören. Gerd Schneider war im Jahresfinale da, in der Ausgabe 155. Das war wirklich herausragend. Der Skorpion ist klar, Memento.
Der Titel, das war so ein bisschen, Benjamin hat es auch schön erzählt, ging bei uns ähnlich. Der Arbeitstitel von Memento war ein anderer. Das war der Maulwurf, glaube ich, war es für längere Zeit. Nee, Quatsch. Das war aber Skorpion, das war mal Maulwurf, der Arbeitstitel. Atom hatten wir als Arbeitstitel, weil wir das dann relativ gegen das Ende hin, als der Text eigentlich schon stand, das Manuskript. Memento ist hat einen Bezug zur Geschichte vom zweiten Band. Das bezieht sich auf eine Figur, die eigentlich gar nicht so, das ist eine nicht eine Randfigur, aber jetzt auch nicht der Hauptprotagonist. Da ist es dran angeknüpft und bedeutet ja, erinnert euch oder erinnere dich. Und diese Erinnerung, das ist schon ein Teil der Geschichte jetzt von Memento. Auch. Es ging aber auch darum, einen packenden Einworttitel, das war die Vorgabe des Verlags, einen Einworttitel zu nehmen. Und das schränkt natürlich auch die Auswahl ein bisschen ein. Und jeder von uns weiß das, wie schwierig es ist, einen Titel mit einem Alleinstellungsmerkmal zu finden heutzutage bei so vielen Büchern, die da draußen sind. Und am Ende aus einer Liste, die vielleicht mal 20 Titel beinhaltete, ist am Ende Memento übrig geblieben. Aber es ist ein schöner Titel, also ich mag ihn sehr. Weil es auch nicht so jetzt an den Haaren herbeigezogen ist, sondern weil es wirklich mit der Geschichte auch einhergeht.
Mit welcher Geschichte?
Von Memento.
Ich kann es auch anders. Ich kann es auch anders sagen.
mit anderen Worten, um was geht's bei Memento? Das war deine Frage, ne?
Of course.
Ja, bitteschön, machen wir gerne. Memento erzählt die fiktionale Version einer Realgeschichte, wo es um den Schwarzmarkt mit Atomwaffen geht. Und diese Realgeschichte spielte hauptsächlich zwischen der Schweiz und den USA, spielte sich ab, hat aber auch, Holland hatte eine Rolle dabei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Malaysia. Das waren so die Orte, wo die Realgeschichte sich abgespielt hat, wo ein Herr namens Abdul Qadir Khan, ein Pakistani, das war der Vater der pakistanischen Atombombe, so real, heißt auch im Buch so, da musste man nichts erfinden. Dieser Abdul Qadir Khan hatte sich irgendwann zum Ziel gesetzt, die islamische Welt mit Atomwaffen auszurüsten, aus verschiedenen Gründen, aus ideologischen Gründen, aber auch aus Geldgründen. Und seine wichtigsten Partner waren eine Familie aus der Schweiz, Nuklearwissenschaftler auch, die haben ihm die Schlüsseltechnologie dazu geliefert, die er selbst nicht in der Qualität hat herstellen können. Und das Ganze hat dann in einem Skandal gemündet zwischen der Schweiz und den USA, in dem Sinne, dass halt die USA in der Schweiz verdeckt operiert hatten, hat wirklich auch auf illegale Art und Weise, also die sind in Wohnungen eingebrochen haben Leute verschleppt zu Verhören und so. Also alles nicht erfunden, das war tatsächlich so. Und ans Tageslicht gekommen ist es dann 2003, glaube ich, ja. So, da gab es einen großen Skandal und so, und dann wurden auch Bücher darüber geschrieben, Experten haben sich dazu geäußert und alles, und das war für uns dann halt das Rohmaterial, was, als es darum ging, sich Gedanken darüber zu machen, was soll denn die Fortsetzung von Skorpion sein. Es war ein befreundeter Staatsanwalt von mir, der irgendwann gesagt hat, du, erinnerst du dich noch an die Geschichte? Ich war selbst zu dem Zeitpunkt auch bei der Bundeskripo noch, aber anderes Fachgebiet, und habe gedacht, ja, stimmt, da erinnere ich daran noch. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Und dann hat er gesagt, das ist doch die Geschichte schlechthin für das Genre, über was ihr schreibt. Und das war tatsächlich so. Also wir hatten dann Gerd und ich uns zusammengesetzt und haben uns da eingelesen, nochmal die Erinnerungen ein bisschen aufgefrischt. Wie war das denn damals eigentlich? Und es hat einfach wunderbar gepasst, die Geschichte von Skorpion mit der Hauptfigur des David Keller, dieses Bundesermittlers, weiterzuerzählen. Und auch die anderen Hauptfiguren, seine Partnerin, Liebesaffäre, sprich aber auch Feindin, die ihn betrogen, also hinter sich geführt hat, ihn ausspioniert hatte, die konnte man sehr schön wieder einbauen in Memento, diese Figur der Julie Banks. Und auch alle anderen wichtigen Figuren, die die Leser so lieb gewonnen hatten aus Skorpion. Und dann haben wir uns daran gemacht und diese Geschichte geschrieben. Und sie hat halt eben auch diesen, quasi die Message dahinter ist halt eben auch, wenn man heute sich die Weltlage anguckt und sich die Frage stellt, wieso Nordkorea Atombomben hat. Nicht nur Atombomben, auch andere Nuklearwaffen oder Iran. Was man jetzt gerade im Gaza-Krieg wieder sieht, dahinter Stellvertreterkrieg der Iraner gegen Israel, das hat eigentlich damit zu tun, dass damals es einen Schwarzpakt für Nuklearwaffen gab, wo sich Länder, die offiziell keine Nuklearwaffen haben durften, weil die Weltmächte das nicht wollten, die haben sich auf diesem Schwarzmarkt eingedeckt mit der ganzen Technologie, und das ist natürlich also ein Grund, wieso die Weltlage heute so ist, wie sie ist. Und das war halt so quasi der Realbezug für Memento, dass wir diese Geschichte geschrieben haben.
Das ist ein schön weiter Weg von den Klippen von Galway über die Normandie bis zu so einem Plot, den ich aber super, super spannend finde. Und das meine ich vorhin mit diesem Teppich oder dem Bett, auf dem man das erzählt, dass da alles so einfließt an persönlichen Erfahrungen oder Interessen, ist schon immer schön.
Ja. Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen unser Anspruch von Gerd und ich, weil wir es halt mögen. Wir sind beides Leute, Menschen, die sich mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen, und den Einblick zu haben in die Welt der Strafvermittlung und auch teilweise der Geheimdienste, die besteht bei uns, bei Gerd und mir, aber in erster Linie halt bei mir. Gerd ist ja eher aus dem Umfeld der katholischen Kirche, das ist seine Wiege. Aber wenn man weiß, wie diese Dienste funktionieren, wie sie eben oder halt eben auch nicht funktionieren, wo ihre Schwachstellen sind und wieso Dinge geschehen, wie sie geschehen, dann kann man eine gewisse Realitätsnähe und Plausibilität in die Geschichten einbringen, die positiv aufgenommen wird. Ja.
Wie macht ihr das dann, wenn ihr zusammenschreibt? Weil ich halt zum Beispiel ihn Lorenz mal gefragt habe, der Ehepaar, er schreibt, sie überarbeitet. Ja, wie macht ihr das?
Ähnlich würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, wir entwickeln die Geschichten zusammen. Das heißt, wir sehen uns dann in der Phase der Entwicklung persönlich, physisch. Also wir machen dann Wochenenden, wir machen Wochen, dass jetzt Memento hatten wir größtenteils auch noch in der Schweiz, als ich in der Schweiz in Bern gewohnt habe, haben wir uns da einfach zusammengesetzt oder sind auch in die Berge gefahren und sind auch nach Griechenland gefahren, nach Mykonos und so. Und setzen uns da einfach ein paar Tage hin und plotten die Geschichte.
Gemeinsam.
Ja, ja, gemeinsam. Gemeinsam. Und werfen uns da Ideen zu und essen und trinken und lassen da einfach mal so ein bisschen die Welt außen vor und nehmen uns wirklich die Zeit. Und wenn man mal die Grundidee hat, komm, lass uns mal diese Geschichte nehmen, was können wir denn daraus machen, dann geht's relativ schnell. Und daraus entsteht dann halt eben dieses Kapitelregister, was ich vorhin meinte. Mhm. Und die eigentliche Schreibarbeit dann, das ist meine Aufgabe, eine erste Version des Manuskripts mal zu schreiben. Gerd ist ja Filmregisseur, da hat andere Projekte auch noch. Und das ist von Anfang an war das klar, dass diese Rollenaufteilung so ist. Das war auch der Wunsch von beiden. Und wir machen das aber auch online. Wir haben Google, wir arbeiten mit Google Docs. Da sieht also jeder quasi in, wenn gewünscht, auch in Echtzeit, was der andere gerade so rumschreibt.
Du müsst ja aber auch aufpassen, oder? Dass euch niemals die Geschichte dann hetzt, bevor sie veröffentlicht wird.
Ich vertraue da in dem Sinne mal auf auf die Sicherheit von Google Docs, weil so wichtig sind wir jetzt auch wieder nicht, dass wir diese super duper Geschichte haben, dass da sich es lohnen würde, uns die Geschichte zu klauen. Abgesehen davon hätten wir auch die Beweise, dass wir die Erfinder waren. Wir haben alles, die ersten Versionen unserer Geschichten, die sind auch in Hand geschrieben, in kleinen gelben Büchlein. So entstehen die Geschichten. Ja, ganz genau. Ja, cool. Und dann liegt dann mal eine erste Version vor, wobei der guckt da dann auch irgendwie so alle paar Wochen wieder mal rein und dann, aber wir hören uns auch pro Woche 3-4 Mal, ja, und sprechen uns auch ab über die, wie es gerade so geht beim Schreiben und was meinst du mit der, sollen wir da nicht noch die Szene ein bisschen anders gestalten, also das geht dann halt auch über Telefon. Ja, und dann geht's quasi in eine Überarbeitungsphase und dann teilen wir uns da die Aufgaben auch gerne mal ein bisschen auf, dann sagen wir, mach du mal noch bei Kapitel 4 diesen Absatz da und ich mache hinten bei Kapitel 8 den Prolog nochmal. Ja. Das ist dann wieder so ein bisschen aufgeteilt und so funktioniert das wunderbar für uns.
Mhm. Wäre für mich echt, also super spannend, kann ich mir für mich gar nicht gut vorstellen, aber ich finde es toll, dass das funktioniert und man sich da gegenseitig die Bälle zuspielt, in unterschiedliche Schwerpunkte reinbringt. Ist toll.
Ja, ja, ich meine, angefangen hat's, dass Gerd einfach ein Freund von mir war, den ich gerne gefragt habe bei der ersten beim ersten Entwurf von Skorpion damals. Ja, hast du mal Zeit? Komm mal in die Schweiz und liest es mal durch. Was hältst du davon? Da war er noch gar nicht offiziell mit bei, ja. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, ey, wieso machst du nicht offiziell mit? Ich meine, dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ne, und dann daraus ist ein Autorenduo geworden und wir befruchten uns auch gegenseitig. Also es wird ein besseres Produkt aufgrund der Tatsache, dass wir zu zweit sind. Weil alleine hätte ich das so nicht schreiben können und das gleiche Gerd. Ja. Es wird einfach zusammen, kommt etwas Besseres am Ende dabei raus, als wenn man es alleine machen würde. Und wenn das so ist, dann macht man auch gerne weiter mit diesem System.
Die Freundschaft oder andersrum?
Die Feindschaft, nee.
Nein, die Freundschaft, nein. Dann möchte ich aber auch jetzt, dass du allen erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt, weil die Geschichte finde ich auch wiederum zu schön.
Die Geschichte, ja, das war, als ich habe es ganz am Anfang kurz erwähnt, auch mal für eine Weile in Rom, als ich eben für die Sky-Gruppe gearbeitet habe, in Rom auch gelebt habe und Gerd hatte sich ein Zimmer angemietet über Airbnb, was ich damals mit meiner Lebenspartnerin frei hatte, haben das auf Airbnb eingestellt und dann ist da ein Herr Gerd Schneider da mal aufgetaucht und hat sich dieses Zimmer für ein paar Tage gemietet und weil er damals seinen ersten Kinofilm in Rom auf einer Veranstaltung hat vorstellen können, der da um den Missbrauch in der katholischen Kirche ging. Das war das Thema seines ersten Kinofilms. Und ja, wir haben uns da abends hingesetzt. Ich habe ihn mit in die Stadt genommen, nach Trastevere runter. Und habe gleich gemerkt, also er mag auch guten Wein und gutes Essen und so. Und hatten da einen ersten langen Abend. Kleiner Fun Fact dabei war, dass an dem Abend direkt gegenüber von der Straße am Tiberufer in einer kleinen Trattoria hatten wir gegessen und über die Straße war ein Riesenbouquet und Scheinwerfer und Geballere und so und irgendwann haben wir den Wirt gefragt, was ist denn eigentlich los hier, und dann meinte die drehen den James Bond. Und Gerd so, kann doch nicht sein. Doch, die drehen gerade den James Bond. Und tatsächlich, dann ist er natürlich rüber gesagt, das muss ich mir jetzt angucken, als Filmregisseur, wie hier ein James Bond Filmset ausschaut. Und dann sind wir darüber gelaufen und haben uns das angeguckt. Und heute ist es ja so, dass unsere Hörbücher von Dietmar Wunder gelesen werden, der Stimme von James Bond. Also von Daniel Craig. Die Synchronstimme. Der hat jetzt schon Skorpion gelesen und jetzt auch Memento und macht das wunderbar. Und so schließt sich ein kleiner Kreis jetzt in zur Thematik des Kennenlernens von Gerd und mir, dem ersten Abend. Da war James Bond, hat schon eine Rolle gespielt und mittlerweile haben wir seine Stimme.
Wenn man euch jetzt noch fragt, ob ihr den nächsten James Bond schreiben wollt zusammen, dann ist doch alles gut.
Genau. Das nächste Drehbuch. Genau, das ist sozusagen die logische Fortsetzung, oder?
Absolut.
Absolut. Ja. Wir sind schon in Verhandlungen mit dem Broccoli Clan. Nee, Quatsch.
Der endet mit Happy End in Irland.
Ganz genau. Mit einem Kuss. Nee, der Daniel Craig ist ja nicht mehr James Bond. Das heißt, als auch unser guter Freund Dietmar Wunder, man weiß gar nicht, wer der neue James Bond ist. Auch heute noch ein Rätsel, ne?
Aber ganz oft wird ja die Stimme kann ja bleiben, das ist ja ganz oft so. Die deutsche Synchronstimme, meine ich.
Ja, das wäre zu wünschen, auf jeden Fall, ja.
Die schönsten Geschichten schreibt ja nun mal wirklich das Leben.
Tatsächlich. Ja.
Was eure Bücher ja auch verbindet, unabhängig jetzt, ob wir die Kategorisierung Thriller jetzt nehmen oder nicht, hat auch schon mal jemand in diesem Podcast gesagt, die Genres werden nur festgelegt, damit die Buchhändler auch wissen, in welches Regal sie die Bücher packen sollen. Ob jetzt ins Krimi-Regal oder ins Cozy Crime oder wie auch immer.
Ja.
Unabhängig davon, ich komme damit auch schon wieder nach ganz vorne an meine erste Frage an Benjamin. Also du merkst als Leser wirklich, das sind Autoren, die denken visuell, die haben Gesichter vor Augen, die haben schon einen Film vor Augen.
Ja, ist so. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich meistens nicht von der Geschichte komme, die ich erzählen will, oder vom Thema einer Geschichte, sondern von Szenen, die ich im Kopf habe. Die sehen so und so aus, die fühlen sich so an, mit denen mittlerweile arbeite ich auch mit Fotos von Schauspielern, die ich hier an die Wand pinne, die funktionieren könnten, und visualisiere das so und habe die Szenen vor mir. Und dann habe ich manchmal das Problem, dass ich dann eine Geschichte basteln muss, die um diese Szene herum, so dass die Szene herum irgendwie Sinn macht. Das wäre schon ganz schön. Aber es ist so, ja. Ich visualisiere schon sehr, sehr viel, bevor ich schreibe und auch mittendrin.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Das sagt man aber auch, wenn man jetzt gefragt wird, auch an Lesungen von Moderatoren oder im Publikum und so, man sieht sofort einen Film vor sich, wenn man unsere Geschichten liest. Und das geht aber auch beim Schreiben so mir. Ja, und das geht aber auch schon beim Entwickeln. Wir denken also gerne, wir denken in Bildern sehr, sehr stark. Das liegt uns so ein bisschen im Blut und überträgt sich dann auch auf die Art der Erzählung und der Dramaturgie auch. Und das Genre eignet sich natürlich schon auch für starke Bilder, muss man ja auch sagen. Ja, also wenn man dramatische Szenen auch mit Action in Anführungszeichen Szenen, wo halt viel geschieht, da geht schon ein innerer Film ab, auch bei der, wenn man sich überlegt, wie will ich jetzt diese Szene schreiben. Absolut.
Also ich glaube, gerade das ist ja auch unser Job beim Schreiben, oder? Dass spätestens dann bei Leserin, beim Leser ein Film abläuft. Man soll schon so schreiben, dass das so anschaulich wie möglich ist.
Innere Bilder erzeugen, ja. Ja. Und wenn man gesagt bekommt, dass das gelungen ist, ist das auch wieder ein schönes Kompliment. Oder?
Thilo Falk hat das in Ausgabe 158 gesagt, er arbeitet auch mit Bildern, mit KI-generierten. Bei dir, Benjamin, echte Schauspieler.
Ja, sind echte, unbedingt. Sind echte Schauspieler, die will ich ja dann auch anrufen später, um ihnen zu sagen, dass sie die Hauptrolle gewonnen haben, Ferientage. Nein, keine Ahnung. Nee, mit echten. Es gibt fantastische Schauspieler, die einem da einfallen. Und dann sucht man ein bisschen rum und guckt ein bisschen rum. Und
mit KI. Was hast du denn dafür für Fotos an der Wand hängen, wenn du das?
Ich hatte zum Beispiel in Krähentage hatte ich zum Beispiel Tom Schilling als Täter, ehrlich gesagt. Das kann ich nicht spoilern, weil er gleich am Anfang gesagt wird. Also ein ruhiger nachdenklicher, eher jüngerer Mensch, so jung ist Tom Schilling auch nicht mehr, der passte ganz gut.
Das wäre ja super, oder? Du kannst ihn ja wirklich anrufen und sagen, hey, ich habe dir eine Rolle auf den Leib geschrieben.
Absolut, ich kann ihm das Foto zeigen, wie er hier an meiner Schreibwand hing. Mal schauen.
Mach das.
Ich mache das, genau. Aber das mache ich noch nicht so lange mit den Fotos. Ich habe Nicolas zum Beispiel, den Protagonisten aus meiner Normandie-Reihe, den habe ich noch nie visualisiert. Noch nie ein Foto gehabt, habe ich noch nie wirklich richtig beschrieben, sondern da wollte ich, dass jeder sich so ein bisschen sein Bild selbst macht im Laufe der Bücher. Aber jetzt bei Krähentage war es anders. Das ist voll visualisiert.
Gibt es denn auch schon Bilder fürs nächste Buch, die da hängen, Benjamin? Das nächste Buch kommt im Mai 2025.
Ganz genau, die Bilder gibt es. Es gibt auch ein Cover dazu, habe ich gesehen. Aschesommer wird der Nachfolgeband heißen. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin mittendrin, wie immer zu spät dran und muss mich sputen, aber das ist immer so. Die Bilder hängen auch schon an der Wand. Da habe ich die Namen gerade gar nicht, aber die hängen auch alle da. Von daher freue ich mich da sehr auf einen richtig spannenden, guten zweiten Fall für die Gruppe.
Und da du ja für die ARD arbeitest, ist es doch der kleine Dienstweg. Du fragst jetzt den Freitag an für Nina, weil freitags kommen im ersten Jahr immer die Schnulzen. Das meine ich jetzt nicht mal böse mit Schnulze. Und dann fragst du bitte den Sonntag oder den Samstag, wenn im ZDF kein Krimi läuft.
Genauso mache ich es. Aber noch moderner wären wir natürlich, wenn wir die ARD-Mediathek fragen, um da sozusagen befreit von linearen Zwängen in den Zeiten und Längen arbeiten zu können, die wir wollen. Aber das machen wir genauso. Mit einem Dreieraufschlag freue ich mich sehr drauf, der dann auch in der ARD Audiothek als Podcast beworben wird. Das kriegen wir alles super hin.
Ja, jetzt machst du mich natürlich neidisch, dass die ARD immer so schön für ihre eigenen Podcasts werben kann. Ich darf mich bei euch bedanken. Ich klopfe mir jetzt auch in dieser Runde als Matchmaker auf die Schulter.
Zu Recht.
Auf jeden Fall.
Zu Recht, weil wir eine schöne Runde waren, ehrlich gesagt, weil es schön ist, zusammenzukommen, über spannende Dinge zu reden, auch jenseits unserer Bücher, übers Leben, über das, was uns dahin treibt und hingebracht hat. Von daher vielen Dank, super Matchmaker, ab nach Irland, kann ich nur sagen.
Ja, genau. Das dem kann ich nur beipflichten. War wunderbar. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Und wenn es da mal zu einer Hochzeitsfeier kommt, dann, Christian, bist du natürlich eingeladen. Ja, wenn irgendwo eine Feier stattfindet in Irland. Und vielen Dank an alle. Und bis irgendwann trifft man sich vielleicht, läuft man sich über den Weg bei irgendeiner Messe, bei irgendeiner Veranstaltung. Würde mich freuen.
Ja, also ich mach's ganz kurz und bündig. Ich habe da einen Satz. It was the perfect match.
Thank you. You're welcome. Und da wir schon über ihn gesprochen haben, ihr könnt ihn zum einen hören in Ausgabe 103 und eben jetzt den großartigen Dietmar Wunder.
So, ich entführe euch ganz kurz in die wunderbare Welt von Memento, geschrieben von Matt Basanisi und Gerd Schneider. Was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass du schon am Anfang, und da will ich euch kurz entführen, sofort reingezogen wirst in die Geschichte. Und zwar, sie beginnt so. Prolog. Uganda, September 2004. Er lag auf dem Rücken und sah hoch in den stahlblauen Himmel. Ein Schwarm Bergdohlen zog seine Kreise über dem verschneiten Tal. Plötzlich stob die Gruppe auseinander. Ein mächtiger, schwarz gefiederter Geier hatte sich unter die Gruppe gemischt. Er konnte die wärmenden Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht spüren. Aber wieso war ihm dann so furchtbar kalt? Und wenn er die Augen öffnete, traf ihn das grelle Licht mit jedem Mal schmerzhafter. Und weshalb war er plötzlich so schrecklich müde? Wieder öffnete er die Augen. Noch immer war der Geier da, noch immer auf der Suche nach Aas. »Verschwinde«, rief er ihm zu. Aber der Vogel mit gestreckten Krallen und laut kreischend stürzte er sich auf ihn herab. Dann tauchte plötzlich Julie neben ihm auf. Der Raubvogel drehte ab und verschwand. Julie ließ sich in den Schnee fallen, zog ihre Jacke aus und deckte ihn sanft zu. »Hier, du Dummkopf«, sie lachte. Dann nahm sie seinen Kopf und bettete ihn auf ihren Schoß. »Alles gut, aber du musst jetzt schlafen, David. Viel Spaß.«
Und tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.